Après-Ski, der Alpin-Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf.
Hallo zu einer neuen Folge von Après-Ski, der Alpin-Podcast. Wir haben 6 Speedrennen zu besprechen und deswegen stelle ich auch gleich den lieben Kollegen Tobias Ruf vor. Servus Tobias.
Hi Lukas, servus.
Ich bin der Lukas Zara und wir sprechen über das erste Speed-Wochenende der Frauen. Damit möchte ich gern beginnen. Sophia Gottscher hat in Lake Louise alle 3 Rennen gewonnen. Die erste Abfahrt sogar mit dem unglaublichen Vorsprung von 1,47. Also die erste Abfahrt vor Breezy Johnson und Miriam Puchner. Die zweite Abfahrt ebenfalls vor Breezy Johnson und Corinne Sutter. Und dann auch noch den Super-G am Sonntag vor Lara Gut-Berami und erneut Miriam Puchner. Die Sophia Gottscher, Tobias, was hat die für einen Eindruck bei dir hinterlassen an diesem Wochenende?
Einen brutalen Eindruck. So, also der zweite Vorsprung war ja auch, glaube ich, 84 Hundertstel. Da bewegen wir uns auch im Bereich einer Sekunde. Unglaublich, wie sie in diese Saison so reingestartet ist. Und ich glaube, es war jetzt auch ihr 6. Abfahrtssieg in Folge an Abfahrten, an denen sie teilgenommen hat. Sie hatte sich ja dann verletzt, kurz vor der WM in Cortina und hat damit, glaube ich, einen Rekord egalisiert von Lindsay Vonn und wer war es noch? Mir fällt der zweite Name nicht ein.
War es sogar?
Deborah Street.
Was sogar Isolde Kostner? Ich weiß es jetzt nicht.
Schauen wir gleich nochmal nach. Also, Statistik, ja. Nichtsdestotrotz, die Zahlen, die sprechen im Endeffekt für sich. Unglaublich, was sie uns da gleich wieder hingelegt hat. Und Lukas, jetzt werfe ich im Endeffekt die Frage mehr oder weniger zurück, weil du für den Standard, für deinen Arbeitgeber noch im Vorfeld ein Interview mit Sophia Gottscher geführt hast. Was hat sie denn da so erzählt? Hat sie sich so gut im Vorfeld gefühlt, wie sie es dann in Lake Louise letztlich auch war?
Ja, also ich habe mich sehr gefreut, dass das geklappt hat und ich mit ihr sprechen habe können. Ich habe den Text dann auch so ein bisschen aufgezogen auf die 2 Seiten, die Sophia Gottscher hat. Sie hat es nämlich auch selber so beschrieben. Da gibt es einerseits die Frau Gottscher, das ist so irgendwie in diesen Begriff steckt sie alles Sportliche rein, wirklich das Leben als Skiprofi. Sie ist einfach, sie weiß, dass sie das Zeug hat dazu, bei jedem Rennen, an dem sie antritt, das auch wirklich zu gewinnen. Und auf der anderen Seite gibt es da die Sophia, so wie sie das sagt, die irgendwie so ein bisschen die Denkerin ist, die ein bisschen sich auch davon vielleicht loslöst, nur in diesem starren Denken, Leben einer Profisportlerin, die, ich meine, da muss man auch ein bisschen das Umfeld, glaube ich, erklären. Die hat auch die Eltern, die sind, die Mutter ist, glaube ich, die unterrichtet auf der Uni Literaturwissenschaften. Der Vater, der ist sogar Künstler, so nebenher, der ist eigentlich Ingenieur, aber ist auch sehr künstlerisch tätig. Sie bewegt sich da, glaube ich, auch in ihrem engsten Umfeld in einem sehr, sehr, sehr durchdachten Kreis und sie setzt sich sehr viel damit auseinander. Das ist mir aufgefallen und das habe ich dann auch versucht zu Papier zu bekommen, mit sich selbst. Wie kann man persönlich sich weiterentwickeln? Wie kann man irgendwie da auch noch etwas rausholen, als Mensch wachsen, weniger jetzt wirklich abgekapselt von ihrem Beruf, ihrem eigentlichen, mit sich selbst auch zufrieden zu sein. Und das wird einfach ich glaube, das trägt jetzt auch Früchte. Und natürlich gab es diese Verletzung, die sie da in Garmisch-Partenkirchen davongezogen hat im vergangenen Februar, kurz vor der WM. Das war natürlich irgendwie ein sehr harter Schlag. Sie hat sich ja dann auch öffentlich geäußert. Das war schon schwer zu verarbeiten. Aber das hat sie auch nochmal so ins Nachdenken gebracht. Wer bin ich eigentlich? Wohin will ich? Was will ich erreichen in meinem Leben? Und das, ich glaube, das alles macht es dann aus, dass sie diese sportliche Höchstleistungen zu denen imstande ist. Und wenn man das jetzt dann auf dieses Wochenende herunterbricht oder die ganze Rennwoche, es gab einen einzigen Trainingslauf in Lake Louise und dort hat sie schon, ich glaube, die anderen tasten sich da wirklich heran und sie ist einfach schon so, sie hat so ein Selbstverständnis, dass sie auch schon in diesem ersten Trainingslauf attackieren konnte, hat dort auch schon die Bestzeit gefahren und dann hat sie auch wirklich das gut analysiert und gesehen, hey, ein paar Teilstücke kann ich noch viel riskanter und noch direkter fahren, hat sich das genau überlegt und das hat man, finde ich, dann auch in der Linie, in ihrer Fahrlinie gesehen. Die ist ja teilweise sehr direkt reingefahren, hat sich das aber zugetraut und hat auch gewusst, hey, das hat im Training schon besser geklappt als gedacht und dementsprechend, ich glaube, sie ist einfach vielleicht ein Stück weit mutiger als die Konkurrenz. Und das hat sich dann noch aufsummiert, dass dieser Mut jetzt nicht in irgendeiner Art und Weise bestraft worden ist im Training. Und dann ist eben dieser unglaubliche Vorsprung von eineinhalb Sekunden in dieser ersten Abfahrt rausgekommen. Also sie hat da irgendwie auch das beschrieben. Die Strecke ist eigentlich sehr einfach, deswegen war sie so überrascht über diesen riesigen Vorsprung. Es gibt nicht viele wichtige Passagen, aber diese Passagen hat sie tatsächlich besser gefahren als alle anderen. Und deswegen... Ja, ist sie mit Abstand die schnellste Abfahrerin derzeit auf der Welt.
Wie ist sie denn vom Typ? Muss man ihr viel entlocken oder redet sie frei und fröhlich und munter drauf los?
Ich glaube, wenn man ihr mitteilt, dass man sich mit ihr auch wirklich beschäftigt hat, dann hat sie durchaus auch wirklich Bock, drüber zu reden. Ich habe es versucht, am Anfang mit meinem ganz, ganz, ganz schlechten Italienisch zu sprechen. Also ich mag das, wenn man sich dann vorstellt in der eigenen Sprache. So habe ich es versucht, ein bisschen das Eis zu brechen zu Beginn. Und sie hat dann auch gleich auf Deutsch zurückgesprochen. Sie hat ja dann auch im ORF, cool. Im ORF ja. Hat sie dann auch sogar, also ich hab sie zum ersten Mal Deutsch sprechen hören. Am Sonntag hat sie dann das Interview auf Deutsch gegeben. Da steckt natürlich auch immer, muss man auch sagen, Red Bull dahinter. Red Bull schaut immer die ganzen Kaderathleten, Athletinnen, die haben, die verlangen auch, dass man Deutsch lernt. Haben wir ja bei Pointureau gesehen zum Beispiel, der hat das letztes Jahr dann intensiviert. Bei ihr ist das jetzt auch der Fall. Also sie hat mich dann eigentlich auch wieder überrascht, weil ich habe Italienisch gesprochen und sie, ja, ich weiß schon. Okay, passt. Aber es war cool, wir haben kurz geschmunzelt und dann ist es losgegangen. Und dann eben, hab sie auch vielleicht mit einer oder anderen Aussage von ihr in der Vergangenheit konfrontiert oder wollte sie dadurch ein bisschen etwas entlocken und sie redet dann schon frei raus, wenn man sie noch ein bisschen detaillierter danach fragt, nach ihren Überlegungen, dann hat sie schon auch wirklich Lust, drüber zu reden. Und ja, das hat echt Spaß gemacht, muss ich sagen.
Hast du den richtigen Riecher gehabt vor diesem Wochenende? Weil das ist ja schon krass. Es war übrigens Picabo Street. So habe ich schön Deborah Compagnoni und Picabo Street durcheinander gewirbelt. Aber ja, krass. Also du hast ja auch gesagt, sie wird den Abfahrtsweltcup gewinnen. Ich glaube, mit meinem Tipp Kira Weite komme ich, wenn Gotcha so durchfährt, überhaupt keine Chance. Also das war ein richtig, richtig fettes Statement an die Konkurrenz. Und ja, plötzlich läuft es auch im italienischen Team halt wieder. Mhm. So, Nadia De Lago ist mit dabei, Nicole De Lago ist dann wieder mit dabei. Wir haben ja noch über die Technikerinnen gesprochen, auch eine Federica Brignone hat es ja gut gemacht am Wochenende. Dann können wir fast im Endeffekt unsere Kritik an den italienischen Damen, müssen wir dann im Endeffekt klar trennen zwischen Technik und Speed.
Mhm, ja, guter Punkt. Ich würde sagen, wir hören uns noch kurz an, was Sofia Gotcha selber zu diesem Wochenende sagt. Wir haben einen kurzen Einspieler von ihr.
I could like change the mindset and and get in symphony with the Super G, and this is something I couldn't do last season, and because I wasn't able to switch properly. Instead, this season or here I made it, and this is a step forward for sure.
Und jetzt ist natürlich auch die Frage, Tobias. Wir haben uns irgendwie ja, sind wir in dieses Wochenende oder in diese Lake-Louise-Woche gegangen mit der Hoffnung, dass aus diesem Zweikampf Luhova-Schifrin vielleicht ein Dreikampf wird. Und wir hatten da, glaube ich, schon eher am ersten Lara Gut-Behrami im Kopf. Jetzt ist halt die Frage, ob wir tatsächlich einen Dreikampf haben, aber ob wir da nicht unbedingt die Sofia Gotcha mit reinnehmen müssten. Sie hat jetzt tatsächlich auch den Super-G gewonnen, wo dann aber auch die Lara Gut-Behrami wieder deutlich besser ausgeschaut halt als in diesen Abfahrten. Nach ihrer Krankheit dürfte sie da ja wirklich nicht bei Kräften gewesen sein. Traust du ihr das zu, der Sofia Gottscher, dass sie da um einen Gesamtweltcup mitfahrt?
Wie fährt sie Riesenslalom? Ich habe es ehrlich gesagt nicht auf dem Schirm.
Ja, ja, eben, 15 Punkte hat sie da geholt in Sölden. Sie ist für mich so eben, ich glaube, das ist ihr Leistungsspektrum im Riesenslalom. Platz 10 bis 15, so hätte ich sie mal im Kopf jetzt spontan eingeordnet. Und das ist dann die Frage, ob das reicht, nicht?
Wahrscheinlich reicht es nicht. Wahrscheinlich können wir uns, also sie wird da schon vorne mitmischen, aber um eine Mikaela Shiffrin vor allen Dingen zu schlagen, die ja auch wieder gut gepunktet hat, wird es halt wahrscheinlich nicht reichen. So. Und wenn Shiffrin und Vlhová ernst machen und sagen, sie gehen auch voll in den Super-G rein, ja, dann müsste Gottscher wirklich jede Abfahrt gewinnen und in jedem Super-G auf dem Stockerl stehen. So. Ja. Und das wird gerade im Super-G halt, denke ich, nicht die ganze Saison über so konstant und so gut sein. Also Mai, so ein Lake-Louise-Ding läuft dir halt auch voll rein dann. Ja. Du kennst dann die Strecke, du hast dich akklimatisiert, du bist top in Form. Da läuft's, wenn es läuft, dann läuft es so. Aber es wird andere Super-Gs, andere Strecken geben, wo es nicht so läuft, und dann sind das letztlich schon die Punkte, die fehlen. Und bei Lara Gut-Behrami, ja, gleiche Geschichte. So. Also nach den Eindrücken jetzt in den zwei Abfahrten sind halt auch schon zwei Rennen, in denen ihr im Endeffekt Punkte fehlen, weil das wird eine enge Kiste oben, ja, und da kommt es dann auf jeden Punkt oder 10 oder 20, 30 Punkte an. Die kannst halt jetzt schon zweifach abziehen, so. Und dann Slalom fährt sie nicht. Also können wir das, glaube ich, leider jetzt schon so früh hat es eine klare Tendenz angenommen, die in diese Richtung dann geht. Ja, sprechen wir doch über Lara Gut-Behrami, Lukas. Du hast auch gesagt, gesundheitlich angeschlagen. Also es ist jetzt zu lesen und zu hören, dass es im Endeffekt dann Folgen einer Grippe sind, mit der sie zu kämpfen hat, dass sie wirklich extrem auch mit, ja, damit zu kämpfen hatte, dass sie relativ schnell müde ist, dass sie teilweise Treppen steigt und Ermüdungserscheinungen hat. Also, dass sich das Immunsystem im Endeffekt nicht vollständig erholt hat von dieser Geschichte. Sowas macht sich dann sehr bemerkbar, wenn du dann auch tatsächlich nach Kanada gehst, dich erstmal akklimatisieren musst. Es ist sehr kalt und du bist nicht da, du bist nicht fit. Und dann haut es in den Abfahrten einfach nicht hin. Also die Zeiten und die Ergebnisse, die sprechen ja für sich, dass sie halt auch einfach nur Zeit gebraucht hat, um sich da zu akklimatisieren und sich anzupassen. So, dann hat sie Probleme mit der Atmung und ja, eine Abfahrt ist halt auch ein anderes Kaliber als ein Super-G. Und jetzt nicht nur, was das rein Technische angeht, da sagt sie auch, das rein Technische liegt ihr im Super-G einfach viel mehr. Diese kürzeren Abstände, und da kann sie ihre technischen Stärken als eine der besten Riesenslalomfahrerinnen der Welt natürlich auch viel besser einsetzen als in der Abfahrt zum Beispiel. Und wenn du nicht ganz fit bist, ist eine Abfahrt natürlich auch deutlich anspruchsvoller nochmal als ein Super-G.
Auch von der, allein schon von der Laufzeit her, ja. Es ist schon so, ja. Ich bin gespannt. Natürlich haben wir jetzt so einen Bias, wie sagt man denn da auf Deutsch, so eine verzerrte Darstellung oder Wahrnehmung, weil jetzt sie eben so ausgelassen hat in den zwei Abfahrten. Also nochmal kurz zu diesem Gesamtweltcups-Thema dann. Ja, Shiffrin führt 405 Punkte, Vlhová dahinter, sie hat ausgelassen, Lake Louise 340 Punkte, das sind 65 Punkte Abstand jetzt, und Sofia Gottscher 315, also 90 Punkte hinter Mikaela Shiffrin. Ich glaube halt, dass Sofia Gottscher schon eben nicht nur 15. Plätze, sondern wie hat der Kilde damals den Gesamtweltcup gewonnen? Der hat im Riesenslalom schon so 5., 6. Plätze auch eingefahren. Und das wird sie brauchen, um da mitzufahren.
Ja. Und bei Petra Vlhová ist die Tendenz wirklich klar. Also sie hat nicht geblufft und gesagt, Gesamtweltcup nicht so wichtig, ich konzentriere mich auf Olympia. Sie hat jetzt Lake Louise ausgelassen, sie hat Lech Zürs ausgelassen. Da ist der Gesamtweltcup nicht das große Thema. Und dann, wenn die Beste und die Kompletteste sagt, sie will das Ding gewinnen, kann es, wenn sie gesund durchkommt, nur Michaela Schifrin geben. Also würde mich haushoch überraschen, wenn das anders käme.
Ja, ja. Wie gut, du hast über gute Rahmen jetzt gesprochen. Wie ist sonst in der Schweiz? Corinne Sutter natürlich auch mit Top-Platzierungen. Wie ist das Wochenende aus Schweizer Sicht noch verlaufen?
Ja, also Corinne Sutter müssen wir wirklich explizit betonen, weil sie ja im Endeffekt natürlich auch eine bescheidene Vorbereitung hatte. Sie war wirklich noch verletzt, ihr fehlen Trainingstage und Rennkilometer. Und dass sie so reinkommt, sehr, sehr stark. Also 5. Platz haben wir in der ersten Abfahrt, dann das Podest in der zweiten Abfahrt. Und lass mich im Super-G schauen. Ja gut, das ist natürlich auch nicht wirklich, wirklich ihre Paradedisziplin. Das ist die Abfahrt, da ist es dann der 17. Platz. Aber sie wird da extrem zufrieden aus diesem Wochenende rausgehen, weil anhand dieser Verletzungen, die sie hatte, war das so im Endeffekt auch nicht zu erwarten, ja, dass sie da gleich in der Abfahrt entsprechend konkurrenzfähig ist. Ja, Johanna Hellen hat mir gerade im Super-G auch wirklich sehr, sehr gut gefallen. Da hat sie einen 19. Platz gemacht. Dann war es der 14. Platz in der einen Abfahrt. Ja, kann sie, denke ich, auch mit zufrieden sein. Die erste Abfahrt war ein bisschen überschaubar, aber sie hat sich immer mehr gesteigert und ist da tatsächlich auch ganz gut reingekommen. Ja, Top-10-Platz Jasmin Fluri müssen wir auch noch erwähnen. Auch eine ganz gute Geschichte. Und ja, insgesamt, Mai, die Schweizerinnen sind dabei. Ja, ob es jetzt mit einer Corinne Sutter in der Abfahrt ist oder einer Lara Gut-Berami, der ich, wenn sie fit ist, natürlich schon auch zutraue, dass sie in der Abfahrt auch wieder in die ganz vorderen Dimensionen fährt. Also man muss sich jetzt keine großen Sorgen machen. Insgesamt ist man, glaube ich, in der Schweiz mit der ganzen Saison jetzt auch geschlechterübergreifend noch nicht so ganz zufrieden. Nationencup, Lukas, immer ein Thema in Österreich und der Schweiz. Mhm. Den haben sie 2 Jahre wirklich von vorne weg dominiert. Da sind sie jetzt auf dem 2. Platz. Also so ganz zufrieden wird man bei Swiss Ski nicht sein. Aber es ist jetzt nicht alles schlecht. Also das sind durchaus gute, passable Ergebnisse. 2 Stockerplätze aus 3 Rennen. So what? Über was reden wir? So.
Genau, ja, im Nationencup 600 Punkte fast ist Österreich vor der Schweiz. Spannend, ja, auf jeden Fall der bessere Saisonstart. Ich komme gleich zu den Österreicherinnen. Da ist die große Geschichte irgendwie von diesem Wochenende, sind diese 2 Podestplätze von der Miriam Puchner, die zwar auch schon im Weltcup Rennen gewonnen hat, aber also vor allem in der letzten Saison könnte ich mich nicht daran erinnern, dass sie jetzt da groß aufgezeigt hätte. Ja. Sie ist schon lange dabei, sie ist aber erst 29 Jahre und sie hatte da diese, also das, was in ihrer Karriere halt auffällig war, war dieser Unterschenkelbruch, der dann da gab es Probleme beim Heilungsverlauf. Ja. Die ist dann operiert worden, dann hat man gemerkt danach erst, dass das nicht gerade zusammengesetzt war. Also es war wirklich keine schöne Geschichte, ewig lang einen langen Nagel im Bein gehabt und da war schon ein bisschen fraglich, ob sie da jemals dann wieder Weltspitze sein wird. Dann hat sie da Weltcup-Finale in Solteo mal das Rennen gewonnen und jetzt eben, ja, jetzt war es eher eine zahre Saison im letzten Jahr, würde ich sagen. Und plötzlich hieß es aber auch vor diesem Wochenende schon, dass die Miriam Puchner echt im Training sogar die schnellste sein soll, wirklich fast den besten Grundspeed hat. Und das hat sie dann gezeigt. Also sie ist in der Abfahrt auf Platz 3 gefahren und dann sogar im Super-G zum ersten Mal überhaupt im Weltcup auf dem Podest gefahren, auch auf Platz 3. Das ist irgendwie eine coole Geschichte. Und dann generell, also das war es eigentlich nicht. Wir haben in der ersten Abfahrt haben wir da drei Top-10-Plätze mit Siebenhofer auf Platz 4, Cornelia Hütter auf Platz 7, ja auch eine von Verletzungen gebeutelte Läuferin, Cornelia Hütter, die dann am Samstag Platz 4 beste Österreicherin war, direkt vor Christine Scheier. Da sprechen wir über zwei Läuferinnen mit den Startnummern 27 und 29. Das sind einfach, die sind erst wieder, die suchen den Anschluss an die zweite Startgruppe, beziehungsweise dann im weiteren Schritt an die erste Startgruppe. Das hat einmal gut geklappt, ja. Und dann noch Tamara Tippler, ja, die eigentlich im letzten Jahr die beste Speedläuferin war im ÖSV, die dann mit Platz 4 am Sonntag im Super-G doch ein Erfolgserlebnis noch eingefahren hat. Da gab es auch Verletzungssorgen bei Tamara Tippler. Deswegen ist es gut, dass da jetzt ein Top-Resultat rausgeschaut hat. Und natürlich eine ehemalige Doppelsiegerin von Lake Louise, Nicole Schmidhofer, ist wieder zurück. Die hat ihr Comeback gegeben. Da war es in Trainings, waren die Anzeichen irgendwie so, ja, vielleicht, vor allem dieses Programm. Ich bin überrascht, dass sie alle drei Rennen gefahren ist, also dass dann doch alles durchgezogen hat. In den Abfahrten zweimal über 4 Sekunden Rückstand, nicht in den Punkten. Okay, da hat sie sich, glaube ich, dann auch selber einreden müssen, dass das als Erfolg zu werten, dass sie da zurück ist. Und dann am Sonntag im Super-G hat es schon deutlich besser ausgeschaut. Platz 15 ist sie da eingefahren, zwar 1,4 Sekunden Rückstand, aber da hat sie dann schon wieder ein deutlich freundlicheres Gesicht gemacht und hat auch von einer Watschen gesprochen aus der Abfahrt. Aber es ist einfach gut. Also am Freitag war ja die Sicht super und ich hab gefunden, okay, das ist eigentlich wirklich alles angerichtet, eine perfekte Bedingungen, wirklich ein strahlend blauer Himmel. Für so eine Läuferin wie Nicole Schmidhofer eine super Möglichkeit, da zurückzukommen. Und dann am Samstag, ja, das war irgendwie der große Unterschied bei diesen zwei Rennen. Samstag natürlich flaches Licht, schlechte Sicht eigentlich im Vergleich. Und die ist sie dann auch gefahren. Also mich hat das schon überrascht, dass sie dann auch dort an den Start gegangen ist. Und dann am Sonntag, ja, war wieder deutlich besser das Wetter. Und da hat es dann gut funktioniert. Und da hat man gesehen, dass sie einfach schnelle Schwünge gut drauf hat. Und es ist echt eigentlich ein Wahnsinn, da war echt auch nicht klar, dass die tatsächlich wieder Skifahren kann. Das ist eine Orgelgeschichte eigentlich.
Orgelgeschichte. Sie hat unglaublich gestrahlt im Ziel. Und wenn eine, wo man ja schon vom Lake Schmiedi gesprochen hat, wenn die da unten im Ziel steht, plus 4, irgendwas Sekunden hat und trotzdem so glücklich ist, da siehst du schon, wie eng die Geschichte war, dass sie überhaupt wieder in den Weltcup zurückkommen darf. Und es hat ihr im Endeffekt ja auch so ein bisschen das Wetter in die Karten gespielt. Wenn nämlich zwei der drei Trainingsläufe nicht abgesagt worden wären, glaube ich nicht, dass sie das Programm bis zum Ende durchgefahren wäre. Und dann hätte sie wahrscheinlich den Super-G nicht gefahren. Glaube ich nicht.
Ja, gut, es war dann auf jeden Fall so, dass sie die drei Rennen mitgenommen hat und jetzt fühlt sie sich plötzlich, ist es irrsinnig schnell gegangen, aber jetzt ist irgendwie... Das wird jetzt, glaube ich, nicht in Frage gestellt, dass sie da Teil der Nationalmannschaft in Österreich ist. Also es ist, die ist auf jeden Fall zurück. Ja. Eine Läuferin noch, wo man ein bisschen, die man sich vielleicht ein bisschen sorgt in Österreich, ist die Stefanie Venier, die auch schon Podestplätze einige eingefahren hat, die da damals auch, also Weltcup-Kugel mitgefahren ist, die kommt irgendwie gar nicht in Fahrt, die würde man echt weiter vorne vermuten, aber da klappt es gar nicht, die hat in jedem Rennen viel Rückstand aufgerissen, das ist ein bisschen schade, hoffentlich aus der Sicht hoffentlich schafft es die auch wieder zurück, was das Leistungsmäßige betrifft. Gut, und Tobias, wenn ich mir die Ergebnisliste so anschaue, es gibt für den DSV in Form von Kira Weidle zwei Top-10-Plätze immerhin in diesem Wochenende, aber du hast sie ja zur Abfahrtskugel-Kandidatin zumindest ernannt, nicht ganz zufrieden, nehme ich an.
Nee, oder? Nicht ganz zufrieden, ich nicht, sie aber auch nicht, also sieht man auch klar, wenn sie ins Ziel kommt, ihre Zeiten sieht, Kira ist da sehr transparent, sagen wir es mal so, mit ihren Emotionen und die hat sich schon geärgert, weil sie wirklich ja letzte Saison auch hinten raus gerade gezeigt hat, dass sie viel weiter ist und dass sie eigentlich in so einer Sphäre Corinne Sue, Breezy Johnson, dass sie da eigentlich mitmischen kann was die Qualität angeht. Und deswegen ist es kein wirklich guter Saisonstart. Sie war in Lake Louise schon auf dem Podest. Also sie mag diesen Hang eigentlich, sagt sie auch immer. Sie fährt da extrem gerne. Und ja, ist okay, ist jetzt kein Katastrophenstart. So Olympianorm hat sie jetzt auch in der Tasche. Aber es hätte schon klarere Tendenz Richtung Podest gehen sollen. Und dass im Super-G halt wieder nichts vorangeht. Es ist jedes Jahr immer die gleiche Frage. Und warum klappt es nicht? Warum läuft es nicht? Und sie sagt immer, ja, sie trainiert ja Riesenslalom und so weiter und hofft dadurch auch im Super-G näher ranzukommen. Aber sie kommt nicht näher ran. Das ist ein 25. Platz. So. Und das ist halt, wir haben gerade über eine Nicole Schmiedhofer gesprochen, die fast nie wieder Skifahren konnte. Und die wird 15. So. Und eine Kira Weidler ist halt 25. Sie klebt auch auf den hohen Startnummern rum im Super-G durch diese ganze Geschichte. Und da, dass da nichts vorangeht, ist echt schade. Und hier eine ganz klare Geschichte in Lake Louise, hat sie eine wesentlich bessere Platzierung, hat sie oben liegen lassen. So. Also schauen wir uns die erste Abfahrt an, wo sie 10. wird. Da ist sie oben 25. An der zweiten Messzeit 29. So, und dann geht es langsam runter, bis sie irgendwann auf Platz 10 kommt. Aber wenn du oben schon so weit zurück bist, schwierig. Und die Probleme, die ziehen sich durch. Sie wird zweite, in der zweiten Abfahrt wird sie 7. Oben 14. Zeit, 11. Zeit. Vom Speed her ist sie in der 19. Zeit. So, wenn du am Ende 7. bist und oben so weit zurück bist, ist im Endeffekt offensichtlich, wo die Probleme lagen. Und ob das jetzt bei ihr im Endeffekt das Problem war, oder ob es auch mit Material dann vielleicht zu tun hat, keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Aber das wird man sich genau anschauen und dann hoffentlich auch die richtigen Maßnahmen ziehen. Aber nein, gut, Kira hat auch schon Saisons gehabt, da hat sie Zeit gebraucht, um reinzukommen. Jetzt ist es ein 7. und ein 10. Platz. Kein Weltuntergang, aber Luft und Spielraum nach oben. War eine Two-Women-Show aus deutscher Sicht. Nadine Kapfer ist auch mitgefahren. Ja, sie ist mitgefahren. Also Es war nicht konkurrenzfähig in der Abfahrt und im Super-G ausgeschieden. Kein Weltcup-Punkt leider. Deswegen aller Fokus auf Kira Weidle. Breezy Johnson, Lukas, finde ich auch extrem spannend, die auch sehr offensiv gesagt hat, sie will die beste Abfahrerin der Welt sein. Mhm. Ja, finde ich super mutig für eine, die letztes Jahr erst so richtig im Endeffekt auf der großen Bühne aufgetaucht ist. Und ja, mei, wenn es die Gottschalk nicht gäbe, wäre sie die Beste der Welt. So, sie ist da schon noch weit zurück. Aber mit Breezy Johnson, die macht da weiter, wo sie aufgehört hat letzte Saison. Und da haben die Amerikanerinnen wirklich eine zweite Podest- und wahrscheinlich auch Siegerin, ich denke, dass das auch eine Frage der Zeit ist, in dieser Saison. Und da haben sie neben Michaela Schifrin jetzt eine zweite, die in den Speed-Bereichen ganz vorne mitfahren kann. Das Kollektiv stimmt ja auch. Also wir sehen ja viele, viele amerikanische Namen. Und hier wächst ein zweites Gesicht heran. Und das ist für den gesamten Ski-Weltcup extrem gut und wichtig, dass das nicht eine rein europäische Veranstaltung mit Michaela Schifrin wird, sondern dass jetzt auch eine Breezy Johnson da zum Beispiel mitmischen kann.
Mhm, sehr guter Punkt, ja. Es geht für die Frauen weiter im Speed. Es gab ja da auch während der Woche noch und während dieser Rennwoche Fragezeichen, ob man überhaupt nach St. Moritz kommt. Da stehen jetzt die nächsten Rennen an. Es gibt jetzt eine Ausnahmegenehmigung für die Einreise der FIS und dem ganzen FIS-Tross für die Schweiz. Also das klappt. Die Rennen sind da gesichert. Das Speed-Wochenende in St. Moritz kann stattfinden. Und sonst noch Kleinigkeiten, die mir aufgefallen sind. Also das will ich erwähnen. Auf unserer Twitter-Seite Après-Ski-Podcast könnt ihr uns da finden. Eine nette kleine Geschichte aus der NZZ über Ilka Stuhetz, der dann Schweizer Trainer, deswegen hat sich die NZZ das genauer angeschaut. Die war auch in Lake Louise vor Ort. Das wollte ich nur, da will ich nur den Hinweis noch machen. Finde ich sehr cool.
Ich finde unseren Twitter-Account sehr cool. Lukas, du bespielst den und ich und viele Skifans haben da große Freude dran. Also ja. Kompliment. Und ja, Lukas, du machst den Twitter-Account. Ich bin ja der Zeremonienmeister und würde dann auch die Daten für St. Moritz gleich vorlesen, wenn es passt.
Unbedingt.
Das heißt, wir haben am Samstag, den 11. Dezember, Super G Nummer 1 um 10.30 Uhr. Einen Tag später, Sonntag, der 12., ebenfalls Super G, ebenfalls 10.30 Uhr.
Sehr gut. Wir machen Pause und dann schauen wir zu den Männern nach Beaver Creek. Es hat so gut ausgeschaut, dass das ganze Programm durchgeführt werden kann, und dann am Sonntagabend hat uns Beaver Creek ein bisschen enttäuscht. Das 7. Rennen an diesem Rennwochenende ist dann in die Hose gegangen, aber wir haben davor 2 Super-Gs gesehen in Beaver Creek und eine Abfahrt. Der erste Super-G ging an Marco Odermatt vor Matthias Meyer und Broderick Thompson. Mit der Startnummer 35 ist er noch auf Platz 3 gefahren. Am Freitag Alexander Ormert-Kilde hat gewonnen. Vor Marco Odermatt, ganz knappes Rennen, 300stel. Und dritter Platz Travis Ganong, einer der seltenen Podestplätze für die USA. Und am Samstag die Abfahrt. Alexander Ormert-Kilde erneut zugeschlagen vor Matthias Meyer und Bert Voits. Eigentlich, ja, die zwei sind sowieso eigentlich immer am Podest, wenn es in die Abfahrt geht. Alexander Ormert-Kilde ist zurück, Tobias. Der hat, der hat sich da eindrucksvoll zurückgemeldet. Und hast du damit gerechnet, dass der so schnell an die Spitze kommt wieder?
Ja.
Ja?
Ich hatte ihn mit auf dem Zettel. Du weißt, ich gebe ja gern immer. So sportwettentechnisch platziere ich immer gern den einen oder anderen Euro und hatte immer so geschwankt, ist der Kilde schon so weit, die Startnummer ist mir ein bisschen zu hoch und so weiter, war da zögerlich, aber ich hatte tatsächlich schon da ein sehr, sehr gutes Gefühl, dass er diese Leistung letztlich auch bringen kann. Es war ja dann tatsächlich auch so, dass er in Lake Louise uns ja auch schon gezeigt hat, dass er da halt, wenn er ein Abfahrtstraining gewinnt in Lake Louise, so, ja, kann der nicht schlecht drauf sein. So, und deswegen, es hat mich jetzt nicht wirklich überrascht und Wahnsinn. Also, wie er dann tatsächlich da zurückkommt, man muss auch sehen in Lake Louise, okay, da steht der 9. Platz, da hatte er mit der hohen Startnummer 19, aber auch wirklich ist nicht so leicht, da im Endeffekt nach vorne zu fahren. Aber auch da war nur eine Sekunde nach ganz vorne zurück. Also er hat uns schon in Lake Louise angedeutet, was er kann, und hat es dann hier am Ende des Tages bestätigt. Und ja, krass. Also nach dem ersten Tag war ich ein bisschen skeptisch, ehrlich gesagt. Aber was er hinten raus dann geliefert hat, Kampfansage. Ja. Kampfansage. Vor allen Dingen auch an die Österreicher und an Matthias Meyer, der mir extrem gut gefallen hat, das ganze Wochenende.
Ja, der immer vorne dabei ist, aber eben jetzt an diesem Wochenende zumindest kein Rennen gewinnen konnte. Marco Odermatt, vor allem am Donnerstag, was der abgeliefert hat, ja. Vorsprung 78 Hundertstel im Super-G auf 1:08 ist die Siegerzeit, auf so wenig Fahrsekunden auch. Das war Wahnsinn. Der hat ja schon einmal in Beaver Creek gewonnen, dem dürfte es dort richtig gut taugen. Und der ist echt super drauf, muss man sagen. Also es wird immer gefährlich im Sinne von gefährlich für die Bestzeit, wenn er unterwegs ist. Der ist ich bin schon positiv überrascht von ihm, weil ich mir gedacht habe, der hat jetzt da im Saisonfinish letztes Jahr diese Kristallkugeln so knapp verpasst, ja, im Riesenslalom, die große auch, irgendwie dann Rennen abgesagt. Wie tut er sich da mental? Ja, das dürfte ihm wurscht sein. Er hat einen Riesenslalom schon gewonnen, er hat einen Super-G gewonnen, er wird in der Abfahrt wirklich immer stärker. Das haben wir auch jetzt wieder gesehen, auch wenn er da jetzt am Samstag ist, er okay, Platz 15. In Lake Louise war er schon Vierter, ganz knapp am Podium da dran. Der hat drei Disziplinen, wo er Gewinner ist, und eine dritte, wo er wirklich, wirklich stark fahren kann. Ich bin beeindruckt, und ja, Irgendwie, also ich gehe da jetzt gleich drauf ein, auf dieses Rennen um den Gesamtweltcup. Der Point Durot im ersten Super-G, ja, der war auf Platz, auf Kurs Platz 2, da war ja eben fix, wie gesagt, wirklich viel Platz mit 78 Hundertstel. Dann macht er unten noch einen Fehler und rutscht dann ab. Jetzt muss ich schauen, ja, dann war sein sechster Platz. Das ist halt 40 Punkte. Als Zweiter hätte er doppelt so viele bekommen. Im zweiten Super-G irgendwie.
Auch Sechster.
Ja, und da halt wieder Hundertstel Pech. Ja, wäre er 600stel schneller, wäre er Vierter. Es ist irgendwie, läuft es gerade, ein paar kleine Dinge laufen nicht so rund. Nach den zwei Super-Gs ist er dann heimgeflogen. Die Abfahrten hat er sich nicht gegeben. Aber ja, es schaut mal von diesem Duell her schwierig aus.
Er kassiert halt 116 Punkte, verliert er auf Marco Odermatt an diesem Wochenende. Das ist viel. Das ist viel.
Jetzt schauen wir uns einmal an. Nächste Woche, also nächstes Wochenende schon, geht es wieder in die Technik. Es fangen dann auch mal die Slaloms an. Ja, da bin ich auch schon sehr gespannt.
Da steht er jetzt schon brutalst unter Druck, wenn er den Gesamtweltcup holen will. Und das schon im allerersten Slalom-Event. Nicht die beste Ausgangsposition, muss man so konstatieren.
Ja. Gibt es sonst jetzt nach diesen zwei Speed-Wochenenden, wer ist da von der Speed-Seite her noch irgendwie ein Kandidat für einen Gesamtweltcup am ehesten für dich jetzt?
Naja, am ehesten würde ich Kilde am ehesten sagen. Mhm. Wenn er im Riesenslalom auch wieder gute Ergebnisse fährt, dann ist es er. Über alle anderen braucht man, glaube ich, nicht sprechen. Vincent Kriechmeier ist noch nicht so gut drauf, wie wir es uns eigentlich gedacht hatten, was auch die Tendenz aus der letzten Saison war, was er auch in Lake Louise gezeigt hat. Ich das Wochenende tatsächlich jetzt nicht so gut. Ich weiß nicht, hättest du sonst noch jemand anderen im Blick? Aber ich, mein Spezel Gernot, mit dem ich einen Skispringen-Podcast mache, der hier auch treu zuhört, hat es, glaube ich, richtig geschrieben, hat mir eine WhatsApp geschrieben, hat gesagt, Odermatt Wahnsinn, der kann sich eigentlich nur selber schlagen. Und wenn er gesund bleibt, wird er das Ding wahrscheinlich holen. Also klar, die Geschichte ist, wie auch bei den Damen, hier noch lange nicht vorbei. Wir sind Anfang Dezember, es kommt noch extrem viel, aber die Tendenz ist natürlich unglaublich. Odermatt, wie du auch sagst, wie er auch mit Rückschlägen umgeht, das interessiert den alles nicht. Der hat so Spaß daran. Und der ist so ein begnadeter Skifahrer. Klarer Vorteil. Weiß nicht, hast du außer Kilde noch jemanden?
Na, wenn dann irgendwie nur Matthias Mayer, ja. Aber der hat natürlich zwei Disziplinen, wo er auch Weltklasse ist. Der müsste natürlich, ja, das ist dann irgendwie in einem Super-G, in jedem Super-G ist es dann das direkte Duell, ja, da müsste er natürlich schon den Odermatt regelmäßig schlagen, damit da was weitergeht und dann müsste halt auch, ja, es bräuchte halt dann mindestens Top 15, eher Top 10 Plätze im Riesenslalom und das hat er noch nicht oft gezeigt. Er war in Sölden gut unterwegs und dann ist er ausgeschieden im zweiten, aber das ist, das sehe ich deswegen noch nicht. Ich glaube nicht, dass er das durchziehen könnte. Ja.
Und du hast immer das Risiko im Speed, dass dir gerade hinten raus Rennen abgesagt werden, die du dann nicht mehr irgendwo im Kalender unterbringst. Odermatt, frag da mal nach. So, ja. Der hätte ja vielleicht die große Kugel schon gewonnen letztes Jahr. Und das ist das Risiko, das immer bei den Speedfahrern mitschwingt. Und deswegen plädiere ich ganz klar für Streichergebnisse im Skialpin. Dass du zwei Rennen am Ende, so wird es im Biathlon gemacht, werden zwei Rennen aus deiner Gesamtwertung rausgestrichen. Deine schlechtesten Ergebnisse. Und wenn Rennen nicht stattfinden können, dann ist es ein riesen klarer Nachteil. So, deswegen plädiere ich dafür, über sowas Gedanken zu machen, weil es nicht fair ist, ganz einfach.
Da bist du ja beim Panther, der hat das ja irgendwie vor Sölden sogar schon ins Gespräch gebracht.
Wenn er das selbst sagt, der eigentlich davon profitiert als Techniker.
Die Ausfallquote in Technik ist wahrscheinlich höher als in Speedrennen, während dem Lauf, ja. Aber wie du sagst richtig, die Ausfallquote, was das Rennen insgesamt betrifft, aufgrund von Wetterbedingungen, ist natürlich im Speed mehr gegeben. Ja, Interessanter Vorschlag. Wir werden das weiter beobachten. Jetzt hast du den Vincent Griechmeier schon angesprochen. Ja, es ist so, dass der jetzt kleine Fehler macht, die man von ihm eher nicht gewohnt ist, sage ich jetzt einmal, die ein bisschen überraschend daherkommen, weil er doch eher eine Präsenz hat, wenn er sich aus dem Starthaus stößt, dass der, ja, der will alles zerreißen und dann. Es geht noch nicht ganz, es fehlt nicht viel, es sind Kleinigkeiten, es ist hin und wieder, aus dem ÖSV heißt es auch, ja, wir wissen sozusagen, woran es liegt. Es war vielleicht hier und da mal die Linie nicht ideal, dann eben ein kleiner Fehler. Also grundsätzlich ist es, glaube ich, nicht das allerschlechteste Gefühl, weil er weiß, er ist extrem schnell und wenn alles zusammenläuft, dann gewinnt er Rennen. Aber eben, er muss die ganzen Teile zusammenstückeln und dann geht's auf. Und sonst gibt's da ja so eine zweite Garde, ist schon ein bisschen abgedroschen, der Begriff, aber es ist so, die hin und wieder Ausreißer nach vorne haben. Wir haben einen Raphael Haser, der dir besonders gut beim Interview gefallen hat, Tobias, dann.
Mit der Brille, bis ja, deppert, oder?
auf Platz 11 ja, im ersten Super-G zum Beispiel, das ist halt so ein Ergebnis, Platz 8 im zweiten Super-G. In der Abfahrt Daniel Hemmetsberger ist auf Platz 8 gefahren. Ja, also da sind so ein paar gute Ausreißer, vielleicht noch Daniel Dankmeier auf Platz 11 in der Abfahrt mit einer höheren Startnummer. Das ist ganz in Ordnung. Da gilt es natürlich, ist eh klar, das Ziel vom ÖSV, dass die in die Top 10 vielleicht auch reinkommen, was die Startnummern betrifft. Aber da sind sie leistungsmäßig natürlich noch nicht. Deswegen stehen sie auch dort, wo sie gerade sind, ja.
Lukas, ich habe jetzt eine Frage an dich. Mhm. So, erster Super-G, Vincent Griechmeier, ist bei der zweiten Speedmessung auf Platz 45 mit 23,6 km/h zurück.
Mhm. Ja, gut,
das muss ein Messfehler sein, weil er bei der dritten Speedmessung auf Platz 1 liegt.
Das ist auch in der Übertragung ein bisschen rauskommt. Das hat schon noch wieder teilweise mit dem Einfahrtswinkel zu tun. Ja, schwierig, das zu sagen. Aber wenn du das ansprichst, ich fand es cool, dass die Frauen eine höhere Geschwindigkeit gehabt haben in Lake Louise in diesem nach dem Follow-Away als die Männer. Natürlich, ich weiß eh, es liegt eine Woche dazwischen, ganz andere Bedingungen. Das braucht man keiner erklären, aber es ist cool, dass dort eine höhere Zahl steht, finde ich, ja, beim Frauenrennen. Das ist einfach so und das finde ich lässig. Eher nicht so lässig. Du musst mir jetzt eine Frage beantworten. Wie hat denn der Andy Sander reagiert, wie da er eigentlich Dritter war und dann kommt mit Startnummer 35 der Broderick Thompson daher, der davor noch nie Top 10 war in einem Weltcuprennen.
Verrückt. Es wäre das erste Podest überhaupt gewesen für Sander. Also die WM zählt ja nicht zum Weltcup dazu. Deswegen das erste Weltcup-Stockerl endlich und so dann im Endeffekt jetzt nicht nur hier reinzustarten in Beaver Creek in die Woche, sondern das dann auch mitzunehmen, das wäre natürlich ja großartig gewesen. Aber gut, Reaktionen hat man überhaupt keine mehr gesehen. So, Thompson kommt mit der Startnummer 35, da wird ja nach 30 immer schon so ein Strich gezogen. Und
ein Foto gemacht vor allem meistens ja, mit den Top 3, das ist ja dann
ja. Ja, und dann, wir hatten gechattet auch zu der Zeit und ich so, ja, live und cool und so. Ich gesagt, Lukas, wir müssen aufhören zu chatten, ich muss meinen Artikel umschreiben. So, ja. Weil der war aufgezogen, endlich Podestknoten platzt und Sander phänomenal und Lobeshymnen, ja, dann wurde es halt das Podestdrama um Sander und extrem ärgerlich, extrem bitter. Aber klar nimmt er natürlich da mit, dass er ganz vorne mit dabei war. Und dass an einem normalen Tag, wenn jetzt nicht so eine Sensation passiert, dass er da im Endeffekt aufs Treppchen fährt. Und das sollte ihm letztlich schon Auftrieb geben, ist dann im Endeffekt am nächsten Tag der 10. Platz geworden. Ja, ich glaube, früher hätte er gesagt, ja, okay, aber seit letzter Saison hat Sander schon die Top 5 im Visier und er hat die Top 5 ja auch komplett in den Beinen. Und die Abfahrt, da hat es leider echt nicht gestimmt. Also das war wieder ein Sammelsurium aus Tempo, Linie, Schläge erwischt, ganze Körpersprache, nicht gut reingekommen in den Lauf. Ja, ich glaube, mit gemischten Gefühlen wird er da zurückfahren. Und gilt fürs ganze Team. Romit Baumann hat richtig zache Partie erwischt in Beaver Creek. Zwei Ausfälle im Super-G. Wir haben extrem viele Ausfälle, vor allen Dingen im ersten Super-G gesehen. Also fand ich Wahnsinn, wie viel es da erwischt hat. Und da hat Baumann dann letztlich auch dazugehört. 23. Platz dann in der Abfahrt. Boah, nach dem guten Start in Lake Louise haben wir uns alle und vor allen Dingen, glaube ich, er sich mehr davon erhofft. Okay, wir wissen aber auch Beaver Creek und die Verhältnisse und der Schnee in Nordamerika, die Temperaturen, alles, was dazugehört, ist eine eigene Geschichte. So. Und das muss für die Rennen, die jetzt dann in Europa anstehen, muss das noch nichts heißen. Aber Logo, dass man da im Endeffekt nicht zufrieden ist anhand der Ergebnisse, vor allen Dingen bei Romit Baumann offensichtlich. Dominik Schweiger muss ich positiv hervorheben, der in der Abfahrt den 11. Platz gezeigt hat. Also er hat ab und an diese Rennen drin, wo er dann auch in die Top 10 oder an die Top 10 heranfährt. Und an extrem guten Tagen, wie gesagt, ja, frag bei einem Broderick Thompson mal nach oder auch einem Travis Genong, der im zweiten Super-G dann Dritter geworden ist. Gut, Travis Genong hat sich da schon etabliert, aber du siehst, was an guten Tagen funktionieren kann. Und deswegen ist Dominik Schweiger, der auch die halbe Olympia-Norm dadurch im Endeffekt geknackt hat. Und ja, das schwingt jetzt schon alles mit, gerade in diesem Herren-Speed-Team, das ja wirklich recht breit aufgestellt ist. Und da hat er im Vergleich jetzt zu Simon Jocher oder auch Beppi Ferstl schon einen kleinen Vorteil sich herausgefahren. Mhm. So, never forget, Thomas Dresen sitzt da immer noch und wenn er in die Saison reingeht, wird er für Olympia auch gesetzt sein. Den nehmen die Trainer definitiv mit, weil Thomas Dresen kann auch aus langer Verletzungspause, hat er uns schon gezeigt, zurückkommen und auf Anhieb Rennen gewinnen. So, deswegen, ja, da muss man sich hinten dran schon anstrengen. Also deswegen, ja, Ferstl, Jocher. Bei Jocher hat man gehofft, so, er ist noch jung, dass da der nächste Schritt kommt. Ich sehe ihn noch nicht. Aus dem Training wird es bestätigt, dass es drauf hat. Es muss halt irgendwann auf die Ergebnistafel. So, und deswegen bin gespannt, wie sich das im Endeffekt so alles entwickelt. Sander und Baumann haben die Olympianorm, Schweiger die Hälfte. Wenn dann Thomas Dresen noch mit reinstößt, ist das Speed-Team im Endeffekt fast schon aufgestellt.
Ja. Ja. Was mir aufgefallen ist bei den Schweizern, dass die da den Super-G mitgenommen haben, zum Beispiel ein Justin-Murisier ist der gefahren, er ist Platz 8, hat da rausgeschaut am Donnerstag. Ich glaube schon, dass da auch die Olympia-Kombi im Hinterkopf ist. Ja? Du willst eine gute Startnummer haben für einen Super-G und dann eröffnen sich da natürlich Möglichkeiten, dass man da vielleicht was mitholt. Ja? Das ist mir aufgefallen, Loic Méard ist auch im Super-G mittlerweile sehr gut unterwegs. Also das ist, glaube ich, schon ein Thema. Und ist mir auch bei den Frauen aufgefallen, dass da ein paar, glaube ich, die man jetzt vielleicht sonst nicht im Super-G sehen wird, die den vielleicht mitnehmen, dass man sich da ein bisschen verbessert von der Startnummer her.
Ich hätte mir von mir ja ehrlich gesagt mehr erhofft und erwartet, weil wir ihn auch so als Geheimkandidaten auf dem Gesamtweltcup mit drauf hatten. Da sind mir Platz 33 und Platz 20 ist mir im Super-G echt zu wenig. Muss ich dich leider einmal
kurz korrigieren. Ja, zu Recht, aber vor allem eben Justin-Murisier, dass der da dabei ist, das spielt wahrscheinlich auch in die Karten und ja, kann nicht sein, dass der dann auch regelmäßig und jetzt einfach für die Zukunft sich diese dritte Disziplin noch aufbaut. So, was mir noch aufgefallen ist, also einerseits, ich finde die Abfahrt schon richtig cool. Irgendwie, das sind sogar meine ersten aktiven Erinnerungen an den Skiweltcup, die ich habe. Ja? Also da die WM in Vail Beaver Creek 99, Das war echt cool. Irgendwie so, ich weiß, Nagano war davor, aber das habe ich nicht mehr aktiv im Kopf. Ich habe 99 diese WM im Kopf, vor allem wenn es von ganz oben losgeht mit dem Kleidstück einmal und dann hast halt nach 30 Sekunden, wer hat da das bessere Material, vielleicht auch ein bisschen Windglück oder Pech. Ich finde diese Abfahrt schon richtig cool. Mir ist auffallen, dass diese Sprünge eigentlich richtig arg waren diesmal. Natürlich Golden Eagle kennt jeder, aber auch danach gleich die Welle, da hat es auch alle ausgehoben. Dann diese Rechtskurve mit dem irrsinnig weiten Satz. Ich glaube, da haben sie sich alle, waren ein bisschen überrascht. Und dann gab es natürlich diesen Mathieu Bellet, den es dort in diesem Sprung niedergelegt hat. Der steht aber auf und fährt weiter. Und das, nachdem der im ersten Super-G so schier ins Netz geflogen ist, da schon im Steilhang. Alle Achtung, also das war wahnsinns safe. Auch der Zielsprung ist weitergegangen als in den letzten Jahren, finde ich. Und da hat es ein paar so gefährlich verrissen irgendwie bei der Landung, die Ski. Gott sei Dank ist da niemandem was passiert, aber das war irgendwie auch zumindest spektakulär. Ja. Und dann natürlich, ja, Cetil Jansrud im zweiten Super-G ist der gestürzt, der hat sich ans Knie gegriffen. Sie wissen schon, dass er eine Verletzung im Kreuz und im Innenband hat, aber noch nicht genau. Der ist dann zu weiteren Untersuchungen wieder zurück, mit der Mannschaft dann erst zurückgeflogen. Es kann natürlich sein, dass da jetzt die Karriere beendet ist. Ja, der hat gesagt, das ist irgendwie sein letzter Winter und wenn es da das Kreuzband hat.
Boah, das wäre schon ein harter Abgang, oder? Ja. Für so einen großartigen Skifahrer
und genau. Typen. Ja, sehr bitter. Und dann, was mir jetzt noch, das will ich noch kurz erwähnen, ich weiß nicht, ob wir da ein bisschen mehr Fokus, also wir im Sinne von ganze Ski-Alpin-Tross, auf Kopfverletzungen. Ja, irgendwie finde ich das, ich fand es überraschend, dass Jansrud dann selber runterfährt. Wenn es dich so reinfetzt, auch ein Belay, wenn es dich so ins Netz fetzt, auch dann Dominik Paris im ersten Super-G, der ist ja nur mit dem Kopf gegen dieses Tor gefahren, der hat den Helm hat es zerstört dabei, nächsten Tag fährt der wieder. Dann gibt es die Geschichte mit dem Mauro Kawietzl, der von einem Sturz im Jänner nach wie vor Nachwehen hat, der ist mittlerweile Rennen gefahren inzwischen und sagt aber, es ist nur irgendwie schwammrig, wenn er in die Hocke geht. Und dann gab es jetzt auch noch den Text in der Süddeutschen vom Johannes Knut über den Romet Baumann, dass der auch 3 Monate gebraucht hat, bis er sich von diesem Sturz im Ziel von der WM Cortina Abfahrt erholt hat. Also das ist ja auch, der ist danach noch Rennen gefahren. Und dann hat es aber geheißen, dass der 3 Monate, also bis in den Mai hinein, Probleme hatte mit den Nachwirkungen von dieser Gehirnerschütterung. Da würde ich mal ein bisschen eine vorsichtigere Herangehensweise wünschen irgendwie. Ja. Das ist, ich habe es dann auf Twitter noch gepostet. Der Bert Voitz hat dann auch in der Abfahrt ein Tor mitgenommen, eigentlich auch mit dem Kopf. Das ist schon ein bisschen irre. Oder ich kriege ein bisschen Bauchweh bei dem Ganzen. Ja.
Kann ich verstehen, ja.
Ja. Ja, genau.
Sehe ich auch so.
Wir sind schon fast am Ende. Ich würde jetzt noch den Felix der Woche gerne küren und ich habe einen Vorschlag, ich presche gleich mal vor. Ich gebe den Felix der Woche ans Schweizer Fernsehen, an den SRF, weil die haben, wir haben schon diskutiert ein bisschen, Tobias, die haben eine neue Form der Kamerafahrt ausprobiert. Eine Kamera, die sozusagen am Bauch montiert ist und dann so ein Selfie-Stick nach hinten und dann, dass man den Läufer auch noch aktiv sieht, wie der drinnen hängt, zum Beispiel in den Schieflagen, in den Kurven, vielleicht ein bisschen von der MotoGP inspiriert, ja, dass du auch wirklich die Schräglagen siehst und so. Ich kann mich erinnern, die haben ja letztes Jahr auch probiert bei Adelboden, habe ich im Kopf, dass die mal nicht die Kamerafahrt so machen, dass es am Helm montiert ist, sondern dass man einem Läufer hinterherfährt und dass man dann so die Kamerafahrt sozusagen sieht. Ich finde es cool, dass sie da neue Sachen probieren. Das ist mir jetzt schon das zweite Mal aufgefallen. Vielleicht sind sie... Mir ist es jetzt, ich habe es jetzt das erste Mal gesehen in so einer Abfahrt, diese Kameraführung, aber das taugt mir sehr, deswegen der Felix der Woche diesmal vielleicht ein bisschen speziell, aber er geht für mich an den SRF mit diesen Ideen für die Kamerafahrten.
Ich bin nicht der größte Fan, mich lenkt es zu sehr ab, ich habe es dir geschrieben, dass mich da so die Eindrücke ein bisschen überschlagen, aber hey, wer mutig ist und Dinge ausprobiert, vielleicht gewöhne ich mich auch dran, der darf auch mal diesen Preis dann von uns bekommen. Ja. Finde ich immer gut. So, ja. Auch wenn es nicht allen gefällt und es dann gewöhnungsbedürftig ist, okay.
Ja.
Ist akzeptiert.
Sehr gut. Und jetzt noch sozusagen ein Programmhinweis. Wir gehen mit folgendem Stand im Gesamtweltcup nach Val d'Isère. Marco Odermatt führt im Gesamtweltcup 346 Punkte. Vor Matthias Mayer auf Platz 2, 310 Punkte, 36 Punkte fehlen ihm. Und auf Platz 3, Alexander Amott-Kilde, 229 Punkte. Der ist schon über 100 Punkte hinter Marco Odermatt. Und ich schaue noch schnell, auf Platz 6 liegt Alexis Pöntiro, 125 Punkte erst, schon 220 Punkte hinter Marco Odermatt. Das ist schon einiges. Aber eben jetzt auch einmal der erste Slalom am kommenden Wochenende.
Richtig, genau. Dann würde ich sagen, Zeremonienmeister liest die Termine vor. Unbedingt. Es sind in Frankreich Val d'Isère und es ist wieder Riesenslalom. Also da müssen wir auch irgendwann mal drüber sprechen, wie deppert ist eigentlich dieser Kalender. So, du fährst Ende Oktober einen Riesenslalom und dann ist einfach 6-7 Wochen nix. Dann können die sagen, ah, ich spezialisiere mich auf Riesenslalom und lass den parallel mal weg in Lech-Zürs. Die haben dann, was haben die dann? 6 Wochen wie weitere Vorbereitung. Also ganz ehrlich, finde ich ein bisschen Schmarrn. Ja? Mhm. Früher war ja sehr oft in Beaver Creek dann auch noch ein Riesenslalom. Yeah. Okay, da natürlich lässt sich, finde ich, auch berechtigterweise drüber sprechen, ob man den ganzen Tross für ein Rennen da dann rüberkarren muss. Mhm. Ja? Das fände ich auch nicht im Endeffekt gut, aber da muss man auf Sicht sich irgendwas einfallen lassen, weil 6 Wochen Pause. Also im Endeffekt beginnt ja die Riesenslalom-Saison jetzt in Val d'Isère. Mhm. Kann man, glaube ich, so behaupten. Also 9.30 Uhr am Samstag, den 11. 9.30 Uhr, erster Durchgang. 13 Uhr, zweiter Durchgang. Und das Slalom ist dann am Sonntag. Da freuen wir uns auch schon sehr drauf. Ich finde Slalom ja eh immer cool. Wird eine riesige Konkurrenz wieder sein. Und wie es da dann gleich losgeht in Val d'Isère am 12. am Sonntag, 9.30 Uhr, erster Durchgang. 13 Uhr, dann der zweite Durchgang. Und Lukas, ich bin erleichtert, dass wir wieder ein normales Ski-Alpin-Wochenende und Programm haben. Weil, wir haben es ja gar nicht gesagt, die Abfahrt, es wäre ja noch ein viertes Rennen in Beaver Creek gewesen, das dann, weil es zu stürmisch war, abgesagt werden musste. Aber das war schon Overkill, 7 Rennen da rein zu brettern zwischen Donnerstag und Sonntag. Wurden dann nur 6, nichtsdestotrotz. Also ganz ehrlich, ich liebe diesen Sport, aber für mich war es der Overkill. Klar, natürlich, du hast es auch richtig gesagt, man fährt extra darüber und dann soll man natürlich auch da einige Rennen fahren, dass es so viele braucht. Also ganz ehrlich, habe mich echt so gefühlt. Das Einzige, was ich öfter im Fernsehen gesehen habe als Ski-Alpin, ist die Vereidigung von einem österreichischen Bundeskanzler. Ja, also was die Frequenz angeht. Den musste ich noch einbringen, Lukas. Aber deswegen freue ich mich jetzt auf ein normales Wochenende. Und Mai, wenn wir irgendwann wieder über Kalender sprechen, kann man sich sowas ja dann nochmal vornehmen.
Du bringst mir jetzt noch auf eine ganz andere Idee. Ich habe für den Standard mit Silvano Beltrametti gesprochen. Am Mittwoch ist es 20 Jahre her, seitdem es den in Val d'Isère leider so sehr, der ist so, dort gestürzt, seitdem sitzt er im Rollstuhl, seitdem ist er gelähmt. Der hat mir dann auch erzählt, es ist schon arg natürlich, die Belastungen sind immer größer, es sind schon sehr viele Rennen, der Kalender ist sehr dicht gedrängt und es wird für die Sportler auf jeden Fall nicht einfacher, so hat es mir gesagt, das ist so seine Beobachtung. Ich werde den Text dann auch wieder auf unserer Twitter-Seite teilen, falls euch der auch interessiert. Generell, ihr könnt uns finden auf Facebook, Twitter, Instagram unter Après-Ski-Podcast. Das freut uns immer, wenn ihr da mit uns diskutiert. Das habt ihr auch in den letzten paar Tagen immer wieder gemacht. Das freut uns irgendwie sehr. Da entsteht irgendwie ein bisschen das Gefühl, dass man da gemeinsam die Skirennen sich anschaut. Das taugt uns sehr. Das ist sehr cool. Macht auch viel Spaß. Und dann hören wir uns einfach nächste Woche wieder, dann mit der neuen Ausgabe über die Rennen in Val d'Isère und in St. Moritz. Bis dahin alles Gute, viel Gesundheit und Servus.